Deutschlandfunk, Journal am Vormittag. Heute, was meinen Sie?
Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Röhl. Willkommen, meine Damen und Herren, zu Was meinen Sie? Kleinkind wochenlang von Eltern vernachlässigt. Kind mit heißem Wasser übergossen, weil es zu sehr schreite. Überschriften in deutschen Zeitungen, die sicherlich jeder von Ihnen auf ähnliche Weise schon einmal gelesen hat. Kindesmisshandlung in Deutschland, das ist unser Thema heute Morgen. Als Gäste begrüße ich heute Morgen Elke Plate vom Landeskriminalamt in Berlin. Sie ist dort unter anderem zuständig für den Bereich der Misshandlung von Schutzbefohlenen. Professor Günther Degener von der Universitätsnervenklinik in Homburg an der Saar, Abteilung für Kinder und Jugendliche. Er ist zugleich Vorsitzender des Kinderschutzbundes im Saarland. Und Professor Christian Pfeiffer, Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen. Und wenn Sie an dieser Diskussion wie gewohnt teilnehmen wollen, meine Damen und Herren, dann können Sie das tun, gebührenfrei für Sie wie immer. Unsere Telefonnummer lautet 0800 00 8396. 01, noch einmal 0800 00 83 9601 und Sie können uns auch gebührenfrei ein Fax schicken, 0800 01 89 10, noch einmal 0800 01 89 10. Frau Plate, ich habe es gesagt, Sie sind beim Landeskriminalamt in Berlin zuständig für die Misshandlung von Schutzbefohlenen. Vielleicht können Sie mal ein Beispiel nennen, in welche Situation Sie hineingeraten, wenn Sie zum Beispiel in eine Familie gerufen werden.
Ja, häufig ist es so, dass wir von außenstehenden Personen darüber informiert werden, dass in einer Wohnung Kindergeschrei zu hören ist, dass es dort laut wird, dass sich also Nachbarn sehr häufig über Lärm beschweren. Zuerst kommt dann die Schutzpolizei, ein Funkwagen wird gerufen, der geht in die Wohnung und stellt dann möglicherweise eine Kindesmisshandlung fest. Dann werden wir als zuständiges Kommissariat angerufen und meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begeben sich dann sehr häufig selber zum Ort. Ja, was finden wir vor? Häufig finden wir Familien vor, in denen man ja einen Familienverbund im eigentlichen Sinne nicht feststellen kann. Die Kinder sind häufig sich selbst überlassen. Wir finden in vielen Fällen Kinder mit multiplen Verletzungen vor. Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Wir haben einen 6-jährigen Jungen in der Wohnung vorgefunden. Der hatte wirklich Hämatome am ganzen Körper, vom Kopf bis zu den Füßen, im Gesicht, an den Armen, an den Beinen, an allen Gliedmaßen. Er war wirklich schwerst verletzt und antwortete auf Fragen, dass er nicht sagen darf, was denn passiert ist. Es sei ein Geheimnis zwischen ihm und seiner Mutter. Das sind solche Situationen, wie sie uns fast tagtäglich begegnen. Ich sage mal, anhand unserer Statistik haben wir durchschnittlich im Monat über 20 Fälle, die uns gemeldet werden. Die uns gemeldet werden, das möchte ich betonen, denn es sind längst nicht alle. Ich glaube, darüber sind wir uns auch alle einig.
Welche Möglichkeiten haben Sie denn als Polizei, wenn es darum geht, in solch einem Fall einzugreifen?
Wir haben die Möglichkeiten, nach dem Strafgesetzbuch zunächst einmal, wie gesagt, eine Anzeige entsprechend vorzulegen, wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen oder aber in anderen Fällen auch wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht. Wir haben die rechtlichen Maßnahmen nach der StPO gegen die Beschuldigten vorzugehen und wir haben selbstverständlich im Verbund mit dem Jugendamt die Möglichkeit, auch das Kind zu schützen. Und es ist auch für uns das Erste und Wichtigste, dass den Kindern in dieser Situation zunächst mal geholfen wird. Das heißt, wir benachrichtigen das zuständige Jugendamt und dann wird entschieden, kann das Kind in dieser Familie bleiben oder kann es das nicht.
Nun ist es ja, hört man immer wieder, gerade auch für die Polizei, sehr schwierig herauszufinden, liegt denn wirklich Kindesmisshandlung vor? Da ist ein Kind dann auf einmal zumindest offiziell gegen das eigene Bett gelaufen oder die Treppe runtergefallen. Welche Möglichkeiten haben Sie denn als Polizei festzustellen, dass es sich möglicherweise doch um eine Kindesmisshandlung handelt?
Also zunächst mal schauen wir uns auch die Verletzungen an, das ist ganz klar. Wir stellen Befragungen an, wir fragen das betroffene Kind. Wir müssen es allerdings auch darüber belehren, wenn es um seine Eltern geht, dass es uns nicht sagen muss. Wir müssen es also altersgemäß über sein Zeugnisverweigerungsrecht auch belehren. Wir fragen selbstverständlich nach Belehrung auch die vermutlich Beschuldigten, wenn es denn die Eltern oder in der Familie nahe Angehörige sind. Wir machen Hausermittlungen, wir befragen Zeugen, wir befragen insbesondere in der Schule, im Kindergarten fragen wir nach. Wir fragen natürlich auch beim Jugendamt, ist diese Familie schon bekannt? Wir haben die Möglichkeit der ärztlichen Untersuchung. Das heißt, die Kinder werden einem Kinderarzt vorgestellt oder sie werden sogar gleich einem Gerichtsmediziner vorgestellt, der diese Verletzungen auch sachgerecht beurteilen kann.
Herr Degener, welche Möglichkeiten haben Sie denn festzustellen? Wir haben ja eben schon gesagt, das ist auch für die Polizei recht schwierig, dass ein Kind misshandelt wurde.
Man kann natürlich an bestimmten Zeichen, an den Blutergüssen, an vielen Knochenbrüchen, die vorhanden sind bei den Röntgenbildern und so weiter, schon den Verdacht ziemlich erhärten, dass etwas passiert ist. Aber in vielen Fällen kann man es eben auch nicht. Also die Ausnahmen für mich sind auch sicher in anderen Einrichtungen, dass Eltern von sich aus kommen und sagen, ich kann nicht mehr, ich bin überlastet, ich habe Angst, mein Kind wirklich zusammenzuschlagen und zu prügeln und schwer zu verletzen. Das ist die Ausnahme. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei, ein Hilfsangebot wird von vielen auch angenommen.
Wir reden ja hier zunächst über körperliche Misshandlung, werden sicherlich auch noch über die Folgen, die seelisch sind, reden, aber auch über seelische Misshandlung noch im Laufe dieser Sendung. Herr Pfeiffer, Sie beschäftigen sich am Kriminologischen Forschungsinstitut natürlich unter anderem auch mit der Frage, wie oft kommt das denn eigentlich in Deutschland vor? Was sind da Ihre Erfahrungen, Ihre Zahlen? Sind es Einzelfälle? Frau Platte hat eben gesagt, naja, wir kriegen eben doch nur die Spitze des Eisberges mit, so zumindest von der Richtung her. Wie sieht es aus? Ist es in Deutschland gang und gäbe, dass misshandelt wird?
Ich kann Frau Plate nur bestätigen, Frau Plate spricht über etwa 3-4% der Fälle, die ihr bekannt werden. Und Herr Degner desgleichen, wir haben 14.000 Jugendliche befragt im Alter von 14, 15, ob sie in ihrer Kindheit misshandelt worden sind und ob sie dann zum Kinderschutzbund oder zur Polizei oder zum Jugendamt gegangen sind. Und das waren weniger als 4%, die diesen mutigen Schritt unternommen haben. Insgesamt kam raus, dass etwa knapp 10% der Jugendlichen sagen, in ihrer Kindheit vor dem Alter von 12 seien sie misshandelt worden. Wir haben das deutlich unterschieden. Ohrfeigen, Schlagen mit Gegenständen, aber noch innerhalb des elterlichen Züchtigungsrechts und davon getrennt die Misshandlungen. Also unser Fazit ist, das staatliche Hilfesystem versagt komplett, wenn mehr als 95% der Kinder ohne Hilfe bleiben.
Sie haben es ja eben schon angesprochen, was ist eigentlich körperliche Misshandlung? Wo lässt sich die Grenze ziehen? Auf der einen Seite das Züchtigungsrecht der Eltern. Wo würden Sie, Herr Pfeiffer, die Grenze ziehen? Wann wird es körperliche Misshandlung aus Ihrer Sicht?
Wenn das Schlagen eine solche Intensität annimmt, dass massive Verletzungen entstehen, also nicht nur ein kleiner blauer Fleck, sondern es noch schlimmer ist, denn den blauen Fleck kriegt man ja schon, wenn man mit dem Lineal auf den Hintern geschlagen wird, und das war bei uns noch Schlagen mit Gegenständen und ist ja nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs immer noch gedeckt vom elterlichen Züchtigungsrecht, eine Absurdität sondergleichen, dass wir dieses Recht so haben und dass wir vom Staat her den Eltern signalisieren, Schlagen ist rechtens, dann sagen sich nämlich viele auch, Schlagen ist richtig.
Herr Degener?
Ja, das wollte ich bestätigen, das Züchtigungsrecht ist ein Armutszeugnis für uns, denn ich weiß, wahrscheinlich spielen Sie auch, Herr Pfeiffer, auf dieses Urteil vom Bundesgerichtshof Anfang 1986,
richtig,
wo der Bundesgerichtshof eben das Schlagen mit einem Gummischlauch, also in sich stabilen Gummischlauch, wie Sie geschrieben haben, was beim Kind Blutergüsse auf Po und Oberschenkel hinterlassen hat, dass der Bundesgerichtshof das als vom Züchtigungsrecht gedeckt ansieht und nicht als eine entwürdigende Erziehungsmaßnahme ansieht. Und da geht das Problem ja seit zwei Jahrzehnten jetzt um den Paragraphen 1631 BGB, wo eben das Züchtigungsrecht eigentlich abgeschafft werden soll. Und in dem Zusammenhang möchte ich schon noch anfügen, um mal so von der Kindesmisshandlung im engeren Sinne wegzukommen. Ich sehe schon so, dass wir Deutschen meines Erachtens immer noch zu viel die Kinder im Alltag, im Kinderzimmer entwürdigen. Also was wir, also ich will mich gar nicht ausnehmen, ich bin ja kein nur besserer Vater, aber was wir da entwürdigen und schreien und brüllen und verächtlich machen und auch den kleinen Klaps geben bis zur Prügel, das ist schon erschreckend. Und das hat in Deutschland für mich gesehen ganz allgemein eine sehr, sehr lange Tradition. Also ich habe Daten im Kopf, wo ein Lehrer im 19. Jahrhundert akribisch aufgeschrieben hat, wie er in 50 Jahren seinen Schülern über 1 Million Stock- und Rutenschläge gegeben hat, Ohrfeigen, Klöpfe mit dem Lineal. Und hinzu kam, dass er meinetwegen mehrere hundert Mal die Schüler auf Erbsen knien ließ oder mehrere hundert Mal die Schüler auf Dreikanthölzern knien ließ. Und das zieht sich bis heute hin, das muss man einfach so sehen, denn 1952 hat noch ein Universitätsprofessor aus Österreich von der Kinderklinik veröffentlicht, dass die Rute in der Hand einer vernünftigen Mutter ein wirksames Erziehungsmittel ist. Und er hat sogar in seinem Buch geschrieben von einem elektrischen Erziehungsstab, der auch den Zweck erfüllen würde, oder einer Nadel, die den Schmerz verursacht. Nicht? Und wir haben erst in den 60er Jahren angefangen, das Züchtigungsrecht der Lehrer abzuschaffen. Und wir haben seit 1980 auch die elterliche Gewalt abgeschafft, zumindest sprachlich, indem es zur elterlichen Sorge wurde. Aber wir haben mehr oder weniger noch so ein Recht für die Eltern bewahrt, dass sie züchtigen dürfen. Und da sehe ich die Gefahr, dass sich da immer weitere Körpermisshandlung anbahnt.
Über den Sinn und Unsinn dieser körperlichen Züchtigung werden wir ja noch reden. Mhm. Was mir an dieser Stelle nochmal wichtig ist, Frau Plate, die Frage, wann wird es zur körperlichen Misshandlung, wann ist es Züchtigung, da werden wir sicherlich in der Runde bis 11:30 nochmal drüber reden müssen. Aber was ist Ihre Meinung, auch die Sicht der Polizei dazu?
Es ist in der Tat schwer zu beurteilen, wo hört das Züchtigungsrecht auf, wo fängt die Misshandlung an. Wenn man sich einfach an den Gesetzestext hält, des Paragraphen 225, der beinhaltet die Misshandlung von Schutzbefohlenen, dann steht in den einschlägigen Kommentaren sehr deutlich dazu drin, dass ein Kind entweder gequält oder roh misshandelt werden muss. Und das Quälen beinhaltet fast immer einen längerfristigen Prozess, also dazu reicht es nicht aus, einmal auch heftig zum Beispiel zuzuschlagen. Und das rohe Misshandeln setzt ebenfalls voraus, dass eine erhebliche Gewalttätigkeit stattgefunden haben muss. Also danach ist es mit dem einfachen Klaps und möglicherweise auch mit den Schlägen, wie Professor Pfeiffer sie hier angeführt hat, nicht getan. Wobei meine persönliche Meinung ist, dass Kindesmisshandlung schon eher anfängt.
Herr Pfeiffer, ich will noch etwas ergänzen. Bei den Fällen und Geschichten, die Frau Plath und Herr Degener berichtet haben, reden Sie vermutlich, wir haben darüber bisher nicht gesprochen, über Kontakte zu deutschen Eltern. Absolut im Dunkelfeld bleibt nach unseren Erkenntnissen, was sich in den Einwandererfamilien abspielt, für die deutschen Behörden, nicht für uns Wissenschaftler. Wir haben auch Türken und Jugoslawen und Aussiedlerkinder befragen können. Und das Erschreckende ist, dass bei ihnen dieses Misshandeln doppelt bis dreimal so oft passiert, bei den Türken am allerschlimmsten. Dort ist es dreimal so häufig als bei Deutschen. Und kein einziges türkisches Kind, das misshandelt worden ist, hat den Hörer zur Hand genommen und den Kinderschutzbund angerufen. Also da ist es noch schlimmer, weil sie noch größere Schwellenängste überschreiten müssen, sich an deutsche Polizei, deutsches Jugendamt, deutschen Kinderschutzbund zu wenden.
Herr Degener.
Das Problem ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt die Misshandlung zu definieren, sondern wo fange ich an, mich zu schämen, wenn ich einen Klaps gebe. Das ist ein Armutszeugnis von mir in der Erziehung und da verletze ich die Würde eines Kindes. So würde ich mich einem Erwachsenen gegenüber nicht verhalten. Und ich denke, die Schwelle ist, wo wir Kinder entwürdigen, wo wir uns anders verhalten als gegenüber Erwachsenen. Und also da fängt es an, wo wir lernen müssen, auf uns mehr aufzupassen und wo wir Eltern uns nicht Unzurechnungsfähigkeit unterstellen dürfen, indem wir dann sagen, da ist die Hand einfach so ausgerutscht oder sind mit den Nerven durchgegangen. Da müssen wir anfangen, uns zu kontrollieren und auch eventuell vor dem Kind entschuldigen. Aber für mich im persönlichen Alltag ist wichtig, ich muss die Würde eines Kindes genauso beachten wie die Würde eines Erwachsenen.
Herr Pfeiffer, gehört denn der Klaps in Deutschland immer noch zum Alltag der Erziehung? Ich glaube, das haben Sie ja auch untersucht.
Ja, wir haben festgestellt, dass fast 30% der Kinder sagen, sie seien geohrfeigt worden. Weitere 16-17% haben angegeben, dass sie mit Gegenständen geschlagen worden sind. Und 10%, knapp 10% waren es, die Angaben in der Kindheit misshandelt, also noch schlimmer geschlagen worden zu sein. Diese Abgrenzungen, die wir gerade versuchen, die sind gerade das Problem. 7 europäische Länder sind uns mit gutem Beispiel vorangegangen und haben gesagt, jede körperliche Gewalt gegen ein Kind, einschließlich der Ohrfeige, ist eine Körperverletzung, ist nicht rechtmäßig, damit eindeutig klar ist, Schlagen ist verboten. Schweden und Österreich sind Beispiele und das Interessante ist, dass Schweden jetzt auch das Land ist, in dem im Dunkelfeld sich deutlich zeigt, das hat langfristig dann Auswirkungen, die haben am wenigsten Kindesmisshandlung und auch Ohrfeigen und alles andere im Vergleich zu den anderen europäischen Staaten.
Ein kleiner Klaps hat noch keinem geschadet. Kindesmisshandlungen in Deutschland, meine Damen und Herren, unser Thema bis 11:30. Wir wollen über körperliche, über seelische Misshandlung reden. Wir werden aber auch darüber sprechen, was solch ein kleiner Klaps bei Kindern anrichten kann. Und wenn Sie wollen, dann können Sie jetzt anrufen bis 11:30 und an dieser Sendung teilnehmen mit Ihren Fragen, aber auch mit Ihrer Meinung zu unserem heutigen Thema. Unsere gebührenfreie Telefonnummer lautet 0800 00 83 9601 und Sie können uns auch ein Fax schicken 0800 01 896 10. Bis nach den Nachrichten. Degener, ist es so, der erste Schaden von Gewalt ist, dass Kinder, dass Menschen bereit sind, Gewalt als Erziehungsmittel zu akzeptieren?
Also, wenn man die Leute befragt, die langfristig in ihrer Kindheit geschlagen worden sind, dann ergibt sich in der Untersuchung, je mehr und je verletzender die geschlagen worden sind, umso mehr wehren sie das ab. Sie müssen es abwehren, sie müssen es verdrängen, um, ja, grob gesprochen, das zu überleben oder damit klarzukommen. In den Untersuchungen kommt aber auch raus, dass die Befragten schon sagen, das hat mir geschadet, ich bin ängstlicher geworden, ich bin unsicher geworden, habe Schlafstörungen bekommen, habe Selbstmordversuche gemacht. Kleine Kinder vor allen Dingen sind natürlich völlig abhängig von den Eltern und es kommt dann schon vor, auch dass Kinder ihr Verhalten unbewusst so umstellen, dass der Vater sie in Anführungsstrichen gerecht bestraft. Das Kind kann sich dann sagen, das ist nicht mein Vater, der schlecht ist, sondern ich habe ja was Böses getan, also habe ich einen gerechten Vater, der muss mich schlagen. Also die Kinder idealisieren auch die Eltern dann.
Ich möchte es gerne von der anderen Seite her aufzäumen. Die Amerikaner haben Anfang der 80er Jahre wissen wollen, was sind es eigentlich für Menschen gewesen, die im Dritten Reich Juden versteckt haben in Polen, in Deutschland, in Holland. Und dann haben sie noch 400 gefunden. Und die haben eines gemeinsam über alle nationalen Grenzen hinweg. Gewaltfreie Erziehung. Ein schöner Satz in diesem Buch heißt, gewaltfreie Erziehung fördert den aufrechten Gang.
Die Folgen von Misshandlungen können sich eigentlich in allen Gebieten des Verhaltens und Erlebens auswirken. Also bei kleinen Kindern meinetwegen völliger Entwicklungsstillstand, die Sprache ist gestört, die Entwicklung der Sprache ist gestört, die motorische Entwicklung ist gestört, sie bekommen Lernschwierigkeiten, sie ziehen sich zurück, sie verkümmern eigentlich. Bei älteren Kindern, Jugendlichen meinetwegen, sie laufen weg, nehmen Drogen, nehmen Alkohol, bauen in der Schule ab, bekommen Kontaktstörungen, werden aggressiv. Also es kann sich in allen Bereichen im Grunde auswirken.
Nun werden Sie, Frau Plate, das haben Sie eben auch schon gesagt, nicht nur bei körperlichen Misshandlungen gerufen als Polizei, sondern auch bei seelischen Misshandlungen. Und das ist natürlich noch schwieriger überhaupt herauszufinden, weil natürlich offensichtliche Verletzungen erstmal nicht vorliegen. Vielleicht können Sie auch einmal ein Beispiel nennen für seelische Misshandlung und wie Sie da als Polizei reagieren können.
Ja, dafür ein Beispiel zu finden, ist in der Tat wesentlich schwieriger, weil das ja auch so nicht angezeigt wird. Ich komme aber mal auf meine ursprüngliche Aussage zurück. Sehr häufig geht es zum Beispiel um Lärm aus irgendwelchen Wohnungen. Und wenn wir dann kommen, stellen wir zum Beispiel fest, dass Kinder sich gänzlich alleine in der Wohnung aufhalten. Kleinstkinder im Säuglingsalter, wenige Monate, wenige Jahre alt, werden dauerhaft von ihren Eltern zu Hause eingesperrt und allein gelassen. Das ist ganz klar eine seelische Misshandlung.
Am Telefon ist nun Herr Dr. Bumm aus Duisburg. Guten Morgen, Herr Bumm.
Guten Morgen.
Ja, Ihre Meinung zu unserem Thema Misshandlung in Deutschland?
Ich halte den Klaps, besonders gegen den Kopf, für sehr gefährlich. Ohrenverletzung. Ich halte auch das Zuschlagen für eine schlechte Lösung. Aber ich glaube, man müsste sehr viel mehr darüber berichten, wie man ohne so einen Klaps, ohne Schlagen, ohne Anschreien, mit Kindern zurechtkommt, die austesten, wie weit können sie gehen, die nun mal nicht wollen, weil der Kindergartenfreund oder der Freund vom Spielplatz, weil der ja auch nicht muss.
Ganz wichtiger Hinweis, lässt sich Erziehung überhaupt in die Tat umsetzen ohne Klaps, Herr Pfeiffer, was ist Ihr Eindruck?
Ein australischer Kollege und hat Eltern, die ihre Kinder gerade im Kindergarten angemeldet haben, eine kostenlose Elternschule angeboten, wo er mit ihnen diskutiert, was tut man, wenn ein Kind bettnässt, wenn es beißt, wenn es schlimm rumschimpft, wenn es nervt. Er hat ihnen alle möglichen Beispielsituationen auch filmisch angeboten. Er hat wunderbare Filme entwickelt, die inzwischen im australischen Fernsehen und auch jetzt in den USA laufen und in Deutschland von der Universität Braunschweig gerade ins Deutsche übertragen werden und jetzt auch bei uns eingesetzt werden. Das Tolle ist, wenn man Eltern so früh erwischt, wenn gerade die Konflikte beginnen, wenn die Kinder in ein Alter kommen, wo das Schlagen auch sehr massiv werden kann, dann sind sie noch sehr viel geneigter, Ratschläge anzunehmen, Probleme zu artikulieren.
Herr Degener, was ist Ihr Eindruck? Ist Erziehung ohne diesen berühmten Klaps überhaupt möglich?
Also ich glaube, dass sie möglich ist, wobei ja keiner von dem einmaligen Klaps in einer Kinder- und Jugend redet, nicht? Also wenn Eltern hier am Radio sitzen, die wirklich ihr Kind nur einmal geklapst haben, würde ich um Anruf bitten, ich würde den Hut vor ihnen ziehen, aber es werden wenige sein. Wir haben vorhin diese Änderung des Züchtigungsrechts angesprochen, in Paragraphen 1631 BGB, wo ja das Recht der Kinder auf gewaltfreie Erziehung jetzt im Winter vielleicht festgeschrieben werden soll und entwürdigende Erziehungsmaßnahmen und so weiter verboten werden sollen. Ich denke, dabei geht es ja auch nicht darum, dass wir jetzt einen Staatsanwalt in die Familie schicken, sondern parallel dazu ist vorgesehen, dass man genau das tut, was Herr Dr. Bumm gesagt hat, dass man eben Hilfen anbietet zu einer gewaltarmen Erziehung. Das ist ein langfristiges Programm. Wenn ich an Schweden denke, die haben das 1980 das Gesetz geändert und zeigt jetzt so in den letzten 15 Jahren Erfolge, dass also die Kindesmisshandlung die Schwere zumindest abgenommen hat und Eltern vermehrt früher Hilfe suchen, wenn sie Schwierigkeiten mit ihren Kindern bekommen. Und das ist ein ganzes Paket, ein Bündel an Maßnahmen. Da können wir jetzt viel drüber reden, aber ich wollte einfach nur sagen, da muss dann sehr viel auch langfristig getan werden.
Werden wir auch im Verlaufe dieser Sendung tun, weil es natürlich auch um die Frage geht, was können Gesetze überhaupt bringen und was können sie bewirken? Können sie Bewusstsein zum Beispiel verändern? Doch ich möchte gerne unseren nächsten Hörer zu Wort kommen lassen und der ruft aus Niedersachsen an und Sie möchten gerne anonym bleiben. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, was sind Ihre Erfahrungen zum Thema Kindesmisshandlung?
Ja, ich bin Opfer, wenn man will. Und ich bin also geprügelt worden mit Rohrstock und sonstigem. Und zwar in einem Maße, nicht bis ich gebettelt habe, ist es genug, sondern bis der Schlagende nicht mehr konnte. Und vielleicht merken Sie es, ich bin also Jahrgang 50, die Folgen sind noch nicht behoben. Und ich habe jetzt meinen ganzen Mut doch zusammengenommen. Und wie mir die Dame in der Zentrale sagt, das wäre wohl wichtig, auch für die vielen, die noch ganz anders leiden, das doch mal zu sagen, dass es ja nun überhaupt nicht erheblich ist, mit was geschlagen wird, sondern ganz allein dieses für das Kind schwer verständliche, manchmal gar nicht verständliche Verhalten mit den Schmerzen, den körperlichen Schmerzen, dass wir tagelang nicht sitzen konnten und niemand aus der Nachbarschaft, niemand ist darauf gekommen zu sagen, jetzt müssen wir mal mit den Eltern reden, da liegt ja gar kein Grund vor. Manchmal haben die es mitbekommen, wenn eine Scheibe zerbrochen ist und wir wurden raufgerufen und verprügelt. Eine Scheibe, die damals 5 Mark gekostet hat. Und sie merken vielleicht wirklich, ich bin damit noch nicht durch und ich habe viele Behandlungen gehabt, ich habe alles versucht, aber es sind Phobien stecken geblieben, die ich nicht wegkriege. Ich lebe nicht schlecht, bloß wenn es auf das Thema kommt, wenn es auf den Punkt kommt, ist es doch ja, schwer erträglich und wie gesagt, es wird nicht behoben.
Das heißt, diese Schläge begleiten Sie bis zum heutigen Tage und Sie werden auch immer wieder daran erinnert.
Erinnert ist gut. Es gibt eine Kopfebene für mich und es gibt eine Ebene in Stresssituationen. Es ist also so, ich darf es Ihnen sagen, ich kann zum Beispiel, wenn Sie mir den Autoschlüssel wegnehmen würden, ich könnte mich nicht über eine gewisse Entfernung mehr bewegen. Und das seit über 30 Jahren. Ich habe nun einen Beruf, wo ich beweglich sein muss, den habe ich mir selber ausgesucht und da bin ich auch nicht erfolglos. Ich muss sagen, ich bin erfolgreich. Diese krankhafte Schüchternheit und dieses muss ich täglich überwinden, weil zu meinem Beruf gehört es, Menschen zu verbinden. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist für mich im Grunde ein Wunder und ist man gut, dass ich anonym bin. Das hat ja auch einen Grund. Es ist also fürchterlich. Ich kann es nicht anders sagen, es ist fürchterlich. Und ich habe selber 3 Kinder, die älteste schon im Studium zurzeit und die mittlere in der Ausbildung, die kleine ist 7. Ich muss darauf achten, dass ich die nicht verwöhne und verhätschle, aber ich habe so ein Tabu, was Züchtigung angeht und da brauche ich mich auch im Grunde gar nicht anstrengen, sondern sowas kommt für mich nicht in Frage.
Ja, ich danke Ihnen für das, was Sie uns erzählt haben. Ist das denn eine Erfahrung, Frau Plate, Herr Pfeiffer, die immer wieder gemacht wird, dass doch viele Menschen weggucken, vielleicht zunächst Sie, Frau Plate, aus der Sicht der Polizei, wird da doch ganz oft gar nichts gesagt, nichts weitergegeben und Kinder letztlich allein gelassen, wie das dieser Hörer gerade auch geschildert hat?
Ich denke, dass es so ist. Die Dinge, die wir erfahren, sind bekanntlich im Hellfeld. Das heißt, es hat sich jemand getraut, die Polizei zu informieren oder wir haben es im Rahmen eines anderen Polizeieinsatzes zur Kenntnis bekommen. Aber ich bin ganz sicher, dass es viele, viele Kindesmisshandlungen im Dunkelfeld gibt, die wir eben nicht erfahren, weil andere Leute sich nicht trauen, es für richtig halten oder aus welchen Motiven auch immer sich nicht an öffentliche Stellen wenden. Seien das Jugendämter oder ist das auch in diesem Fall die Polizei? Und
ich denke, ich will noch etwas anderes ergänzen zu dem, was der Herr gesagt hat. Was mich außerordentlich beeindruckt, ist, dass er ja nicht das Übliche macht. Denn wir wissen aus unseren Forschungsdaten ganz klar, dass die Geschlagenen ihrerseits leider meistens widerschlagen und das, was sie an Leiden erfahren haben, als Täter umsetzen im Außenfeld der Familie und auch, wenn sie später Eltern sind. Also dass er jetzt gerade das Gegenteil tut, ist besonders beeindruckend. Denn es zeigt sich bei unseren Daten ganz klar, dass Jugendgewalt zum Beispiel als eine Hauptursache hat, dass man zu Hause massiv geschlagen wird und dass man sich dann auf der Flucht vor diesem unangenehmen Zuhause Klicken anschließt, die ihrerseits Gewalt begehen. Die Gewaltrate verdoppelt, verdreifacht sich und wenn Lieblosigkeit der Eltern hinzukommt, dann haben wir rechnerisch festgestellt, ist die Zahl der Gewalttaten 5-mal so hoch bei doppelt leidenden Kindern, Jungs insbesondere, die geschlagen werden und die lieblos behandelt werden, 5-mal mehr Gewalttaten im Vergleich zu solchen, die es gut haben.
Nun sind wir, Herr Degener, bei denen, die schlagen, unter anderem, wie es der Hörer ja auch gesagt hat. Wir haben hier eine schriftliche Anfrage, wo jemand gesagt hat, ja, Eltern, die im Elternhaus Gewalt erlebt haben, geben diese Gewalt weiter. Herr Pfeiffer, Sie haben es ja auch gerade bestätigt. Was weiß man aus Ihrer Sicht über die Menschen, die Gewalt anwenden bei ihren Kindern? Sind es selbst oft Opfer?
Also ich denke schon, dass Herr Pfeiffer recht hat, dass wir dazu neigen, wenn wir unter gewaltförmigen Bedingungen aufgewachsen sind, dass wir dann auch Konflikte im späteren Leben gewaltförmig zu lösen versuchen. Wobei man natürlich jetzt nicht alles auf das Elternhaus schieben muss. Nicht? Also wir wachsen ja nicht nur im Elternhaus auf, wir erleben Gewalt in der Schule, wir erleben Gewalt in den Medien, die ja auch vorgebetet wird, als ob das nun Konfliktlösungen sind, die man so durchführen muss, also das Mittel der Wahl, man muss draufschlagen und so weiter. Also im sozialen Umfeld erlebt man sehr viel Gewalt eventuell. Also da kommt vieles zusammen, was dazu führt, dass man das auch weitermacht.
Am Telefon ist nun Herr Hoffmann aus der Nähe von Hamburg. Guten Morgen, Herr Hoffmann.
Ja, guten Morgen. Man sollte den Klaps nicht total verurteilen. Ich bin nämlich nicht der Meinung, dass die Gewalt, die ein Kind später im Leben oder im Kindergarten schon ausübt, nur von den eigenen oder hauptsächlich von den Schlägen herkommt, die es selbst erlebt hat. Sondern die Lieblosigkeit, die ist es erstmal. Und zweitens eben aber auch die Unsicherheit des Kindes, was soll ich jetzt tun? Genau wie die Eltern unsicher sind und deswegen mal schlagen, genauso ergeht das dem Kind. Und es rührt nicht hauptsächlich daher, dass es selbst geschlagen worden ist.
Einspruch. Ja. Unsere Daten sprechen eine ganz deutlich andere Sprache. Der Hauptfaktor bei der Entstehung von Gewalt ist selbst erfahrene Gewalt. Und ich gebe Herrn Degner recht, das muss nicht nur die sein im Elternhaus, aber sie trifft einen besonders stark, weil man denen nicht ausweichen kann, weil man ihnen ständig ausgesetzt ist und weil es durch Menschen geschieht, die man ja eigentlich liebt, also denen man doch, wo es auch besonders darunter leidet, wenn von denen, die man liebt, dann solche Schläge kommen. Also auch ihre Verharmlosung des Klapses kann ich nicht akzeptieren, weil es ganz eindeutig Forschungen gibt, wonach Geschwisterkinder umso mehr sich gegenseitig ohrfeigen, je mehr Ohrfeigen sie selber abgekriegt haben. Also es fängt schon an beim kleinen Klaps, der ist verkehrt, man kann ihn entschuldigen. Ich bin natürlich auch der Meinung, dass da nicht der Staatsanwalt gerufen werden muss. Aber man muss sich klar sein, jeder Klaps ist verkehrt.
Zwei Beispiele würde ich gerne anführen, oder eins wenigstens. In einem Kindergarten saßen ein Zwillingspaar, also nicht eineiige, aber so gleichaltrige. Und die spielten mit Bauklötzen. Der eine haute so, weil es gerade so kam, dem anderen Bauklötze auf den Kopf. Der konnte das nicht ertragen und wusste sich nicht zu helfen, schrie. Und schließlich, als er selbst einen Baustein nahm und dem Partner das Gleiche zufügte, da auf einmal war es zu Ende. Ich frage mich erstens, woher kommt es, dass die sich Gewalt antaten? Da hat ja keiner etwas vorher erlebt. Und zweitens, zweites Beispiel, im Kindergarten Waldorf ist ja durch Eltern bekannt, die ihre Kinder ja vielleicht akzeptieren zumindest, wenn nicht sogar erwünscht haben und auch selber ein gewaltfreies Erziehungskonzept verfolgen, ist die Eskalation der Gewalt jetzt hier vor Ort, habe ich das also längere Jahre über mitstudiert, das sind auch Gutachten sozusagen, die widersprechen sich also offensichtlich, wo die Gewalt im Kindergarten mit Steine werfen und schlagen und Fuße treten kaum noch kontrolliert werden kann von den Kindergärtnerinnen.
Herr Degner, ist es so, dass Gewalt also auch schon in den Kindergärten zunimmt, egal welches pädagogische Konzept man da anwendet?
Also ich würde erstmal sagen, das Beispiel, was Sie gebracht haben, ist für mich erstmal eine, ja, vielleicht normale Aggressivität unter kleinen Kindern, wo kleine Kinder noch Schwierigkeiten haben, ihre Bedürfnisse zurückzustecken, sich einfach durchsetzen wollen und dann halt solche Lösungen finden, dass sie dem anderen Kind einen Bauklötzchen auf den Kopf hauen. Dann ist Aufgabe der Erzieher, da einzugreifen, mit denen ins Gespräch zu kommen und kindgerecht zu vermitteln, wo die Normen und die Werte sind, die wir vermitteln wollen. Inwieweit die Gewalt zugenommen hat, würde ich so generell nicht bejahen. Ich denke, dass man in den meisten Untersuchungen zu so einem Prozentsatz von 5% kommt, zu einem sogenannten harten Kern, wo ein mehr an Gewalt, eine stärkere Gewalt da ist. Aber generell nun eine Zunahme der Gewalt sehe ich eigentlich nicht so. Aber vielleicht kann Herr Pfeiffer von seinen Untersuchungen da mehr sagen als ich.
Herr Pfeiffer, was ist Ihr Eindruck?
Die Gewalt unter jungen Menschen hat deutlich zugenommen. Wir nehmen jetzt nicht die polizeilichen Daten als Maßstab, sondern Längsschnittuntersuchungen wiederholter Dunkelfeldbefragungen. Wir wissen, dass arbeitslose Väter ein Risiko für die Familie darstellen. Da erhöht sich das Schlagen gleich aufs Doppelte. Und wir haben mehr Arbeitslosigkeit als in den 80er Jahren. Also als ein Faktor nur, der eine gewichtige Rolle spielt. Und von daher wundert es mich nicht, dass insgesamt das Gewaltniveau höher ist als in den 80er Jahren.
Frau Platte, ist das auch eine Erfahrung, die Sie machen? Arbeitslosigkeit etwa oder bestimmte soziale Schwierigkeiten, dass dort die Gewaltbereitschaft zum Beispiel von Eltern gegenüber ihren Kindern größer ist als in anderen sozialen Bereichen?
Ich kann es nur, wie gesagt, aus unserem Hellfeld beschreiben. Und da ist es natürlich klar, wie bei vielen anderen Straftaten auch, dass uns Straftaten eher bekannt werden, wenn es sich um sozial schwache Familien handelt. Aus dem einfachen Grunde, die räumlichen Gegebenheiten, Wohnungen in großen Wohnblöcken, da lebt man nahe zusammen, da bekommt man schon mehr mit als in, sage ich mal, gut situierten Einfamilienhausgegenden. Das ist das eine. Zum Zweiten findet Kontakt zu offiziellen Stellen Sozialämtern statt, sodass darüber Informationen dann auch eher an die Polizei gelangen. Das heißt, in unserem Hellfeld sind sehr häufig sozial schwache Familien Betroffener als auch Beschuldigte.
Bis nach den Nachrichten. Und am Telefon ist unsere nächste Hörerin und sie ruft aus Berlin an, möchte ebenfalls anonym bleiben. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht zu diesem Thema. Und zwar habe ich etwa 1985 den Kinderschutzbund angerufen, hier in Berlin, und auch, glaube ich, noch ein oder zwei andere ähnliche Organisationen. Und habe denen gesagt, ich bin in großer Not, ich habe Angst, dass ich meinem Sohn etwas tue, etwas ganz Schlimmes antue. Der war damals etwa 13 Jahre alt. Bitte holen Sie ihn heraus, hier geht was schief. Und da hat man mir am Apparat gesagt, wir können Ihnen nicht helfen. Sie müssen, also Ihr Sohn muss von sich aus bei uns anrufen, dass es bei Ihnen so schlimm hat. Sonst können wir Ihnen gar nicht helfen. Und die anderen Organisationen haben ähnlich reagiert. Es hat mir überhaupt niemand geholfen. Ich bin also total hängen, ich fühlte mich total hängen gelassen. Es war eine ganz, ganz schlimme Situation. Ich habe ihn dann etwa ein Jahr später in einer Wohngemeinschaft unterbringen können. Aber es wurde höchste Zeit. Also Entschuldigung, ich habe dann auch noch zu meinem Sohn gesagt, bitte, ich habe ihn angefleht, ruf dort an. Das geht hier nicht mehr weiter. Und er hat sich also ganz strikt geweigert. Er war damals sehr aufsässig und hat das natürlich überhaupt nicht verstanden, was ich da, ja, mein Kummer.
Also es geht ganz konkret um die Frage, wo bekommt man welche Hilfe, egal ob man als Kind sich nun an bestimmte Behörden wendet oder wie in Ihrem Fall sich als Elternteil. Herr Degener, da sind Sie natürlich auch als Kinderschutzbundpräsident zumindest für oder Vorsitzender für den Bereich Saarland gefragt. Was ist da Ihre Erfahrung?
Also ich finde das schon unglaublich, was Sie erzählen, denn da muss man eigentlich, hätte man helfen können. Eventuell eine stationäre Aufnahme oder andere Unterbringung des jungen Weibchen in einer therapeutischen Wohngruppe, da hätte man schon für sorgen können und das ist eigentlich so das Mittel der Wahl eigentlich auch, was man hätte machen können. Ansonsten gibt es in vielen größeren Städten auch Kinderschutzzentren, man kann sich an Beratungsstellen wenden, an Familienberatungsstellen und so weiter. Also es gibt eigentlich schon Anlaufstellen, wo sie Hilfe bekommen und hoffentlich bessere fachliche Hilfe, als sie es erhalten hatten damals.
Kinderschutzbund wäre eine Anlaufadresse.
Die Kinderschutzzentren oder Kinderschutzbund. Wobei ich schon die Dame am Telefon bewundere, dass sie den Mut aufgebracht hat, sich hinzuwenden, um Hilfe zu suchen. Und ich möchte alle auffordern, die ähnliche Probleme haben, nehmen Sie den Mut zusammen, suchen Sie Hilfe. Sie sitzen nicht auf der Anklagebank, Sie haben sicherlich ein Problem, was das voll ist, wo Sie Hilfe brauchen. Und wenn Sie die suchen, das ehrt Sie.